Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen, ich bin Dirk Fuhrig. Gestern ging die Frankfurter Buchmesse zu Ende, traditionell mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, diesmal an Anne Applebaum. Die engagierte Publizistin aus den USA, die polnische Wurzeln hat, setzte sich in ihrer Rede dezidiert für eine Unterstützung der Ukraine ein.
Allmählich gewinnt eine andere Gruppe an Einfluss, vor allem hier in Deutschland. Und das sind Menschen, die weder unterstützen noch verurteilen, sondern vorgeben, über der Debatte zu stehen, weil sie ihre Position für moralisch halten. Und die verkünden, wir wollen Frieden. Die Verleihung des Friedenspreises ist vielleicht ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass der Ruf nach Frieden nicht immer ein moralisches Argument ist. Es ist auch ein guter Moment, um zu betonen, dass die Lektion der deutschen Geschichte nicht sein kann, dass die Deutschen Pazifisten sein müssen. Im Gegenteil, seit fast einem Jahrhundert wissen wir, dass der Ruf nach Pazifismus angesichts einer aggressiven Diktatur oft nichts anderes ist als Beschwichtigungspolitik, Appeasement und Hinnahme dieser Diktatur.
Die Rede von Anne Applebaum beim Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche. Die Buchmesse, es war die 76. sieht sich übrigens wieder auf Wachstumskurs. 230.000 Besucher kamen von Mittwoch bis Sonntag in die Messehallen. Das ist ein leichtes Plus. Vor Corona allerdings waren noch mehr als 300.000 Buchinteressierte gekommen. Jetzt im Büchermarkt geht es gleich um eine Poetry Machine. Bevor Sie erfahren, was das ist, jetzt erst einmal das neue Buch von Botho Strauß. Das Schattengetuschel heißt es. Und dieser leicht raunende Titel passt zu dem Pathos eines alten Barden, das unserem Kritiker Helmut Böttiger aus dem Werk entgegenwehte.
Botho Strauß ist schon immer ein Mann für die Bühne gewesen. Er spielt gern Theater, allerdings tut er das am liebsten schriftlich. So besteht auch der erste, der längste Teil seines neuen Prosa-Buches aus kurzen Szenen, die Alltagssituationen zu verdichten versuchen. Am Anfang steht sogar eine regelrechte Regieanweisung.
Der Vorhang geht auf. Man sieht Menschen beim Leben erwischt. Sie erstarren und stehen steif auf der Stelle. Einer Frau wird die Perücke vom Kopf gerissen. An einem unsichtbaren Faden steigt sie hinauf in die Himmelsoffitten.
Das Schattengetuschel ist das Titel und Hauptstück des Bandes, der noch aus zwei weiteren Teilen besteht. Kostbare Wörter wie die Himmelsoffitten weisen darauf hin, dass auch der Ton, der hier angeschlagen wird, ein bedeutsamer Teil der Botschaft ist. Als Soffitte bezeichnet man eine Deckenkulisse im Theater. Das ganze irdische Geplänkel erscheint also von einer höheren Warte aus betrachtet, gewissermaßen aus einer Sonnenposition. Deshalb ist es ein bloßes Schattengetuschel. Typische Figuren sind etwa eine spindeldürre junge Frau, die in einem altmodischen Cocktailkleid mit Strassbesatz allein vor einem Mikrofon steht, oder die rundliche Passagierin eines Stadtbusses. Daraus entstehen aberwitzige, die Realität fremdartig durchdringende Dramolette.
Man muss eine Menge Welt malen, bis eines Menschen Verlorenheit darin zum Vorschein kommt.
Eine Spezialität von Botho Strauß ist seit jeher das psychische Sezieren. Verborgene Gefühlssequenzen werden geradezu chirurgisch freigelegt. Einmal überfällt einen Mann eine winterliche Vision, verführerische weibliche Nacktheit unter verhüllenden warmen Kleidungsstücken. Als aber im Zimmer dann endlich der Pullover, die Socken und die Strumpfhose ausgezogen werden, tritt das Theater der Realität in Erscheinung.
Er sah bald, wie ihr Lächeln, das freundlich Gefällige, verschwand. In der Lust, die Lippen schief, die Augen jede Regung überwachend. Sie schenkte sich ungeschickt, als müsse sie ihm ein erstes Mal vorspielen. Oder so etwas zumindest markieren, wie ein Schauspieler, der eine Szene zuerst markiert, bevor er sie wirklich spielt. Und der Firnis von ernster Bedeutung, der über ihrem Gesicht lag, wurde ein wenig brüchig, ein Anflug von Ironie trat hervor und der schien zu sagen: Ich tue es gern, aber es ist vielleicht nicht mein Bestes. Beteiligt waren gleichwohl weder Kühle noch Sprödheit, weder Vortäuschung noch Gleichgültiges geschehen lassen. Nur war es ein wenig so wie bei jemandem, der ein Geschenk übergibt und meint, es kommentieren zu müssen, weil er fürchtet, dass es sich nicht von selbst versteht.
Gelegentlich kippt das Begehren um in etwas Traumverhangenes, Enigmatisches. So in einer zunächst hautnah realistisch erscheinenden Szene aus einem Überlandbus zwischen Schwerin und Aachen. Da entwickeln sich surreale Motive, in denen sich Sinnlichkeit, Absurdität und Fremdheit suggestiv mischen. Es scheint unsichtbare Fäden zu geben, an denen die einzelnen Figuren hängen und in einen Raum verweisen, den sie nicht durchschauen. Selbstbestimmt ist hier nichts. Und so geschehen immer wieder Übergänge in mythische Dimensionen, die für den Autor zentral sind und die er gegen Ende des Schattengetuschelreigens direkt benennt, ja sogar anruft. Es geht um die drei Mäuren, die Schicksalsgöttinnen der alten Griechen, die für den Lebensfaden jedes Menschen verantwortlich sind.
Drei Grundfiguren unserer Fantasie, unserer Ängste, unserer Wünsche und Gelüste, unserer Mythen und Märchen.
Dass der Autor sich meist eines auffällig ziselierten Stils bedient, eines Bildvorrats aus humanistischem Gymnasium und deutscher Romantik, steht damit offenkundig in direktem Zusammenhang.
Die Schrift fördert die Kraft des Gewärtigens. Und das ist, auf gut Schlegelsch, die Divination.
Oder am Beginn einer kleinen Fabel in altem Ton.
In der Zerstreutheit des Herzens stößt man auf den entlegensten Menschen, den man kaum kannte, einen aber, der von allen, die man bloß flüchtig streifte, als der freundlichste im Gedächtnis blieb.
Botho Strauß ist nicht nur der fantasiegestützte deutsche Romantiker, der wie Friedrich Schlegel in Lucinde an erotische Reize anknüpft. Er stellt sich vor allem auch in die politische Romantiktradition, die sich das katholische deutsche Mittelalter als Ideal auserkoren hat. Das aktuelle Schattengetuschel beginnt mit einer Szene, in der sich der konkrete Autor zwar verbirgt, aber mit gezielten Andeutungen auch kokett stilisiert. Da erwartet der irgendwie ins Abseits geratene Ich-Erzähler seinen Sohn, der am Beginn einer privilegierten Karriere steht. Der Vater residiert jedoch immerhin auf einem Gut Zichow, also erkennbar in ostelbisch-preußischen Landen wie auch Botho Strauß selbst. Und als der Sohn dann kurzfristig absagt, heißt es:
Die Einsamkeit hatte einen neuen Höhepunkt erreicht. Im Zimmer auf- und abgehen, von 9 Uhr abends bis 10. Die Stunde will nicht vergehen, der Zeiger der Wanduhr teilt sie in lauter angehaltene Sekunden. Dann aber doch, 10. Die Kleider ablegen, die üblichen Waschungen vornehmen, zu Bett gehen und im Meditationsbüchlein lesen.
Wie ist dieses mönchische, dieses zeitabgewandte Lebensgefühl zu verstehen? Schwingt da ein Hauch von Selbstironie mit? Doch so sehr diese Passage auch eine inszeniert theatralische ist und der Ich-Erzähler eine Spielfigur, vielleicht ist das alles doch ernster gemeint, als man annehmen möchte. Denn der zweite Teil des Schattengetuschelbuches ist überschrieben mit »Der Allzeit unzeitgemäße«. Und hier handelt es sich nicht mehr um komödiantische und abgründige Bühnenszenen wie vorher, sondern um philosophisch-politische sowie auch poetologische Reflexionen. Das ist offenkundig die andere Seite der Medaille.
Der allzeit unzeitgemäße suchte noch einmal zur Größe seiner Vorbilder sich aufzurichten. Wie ein Blitz wollte er zwischen die heute Anbeter fahren, Schrecken verbreiten, die bittere Schelte über sie bringen. Wollte ihnen das Leidwesen wiederentdecken, sie zwingen aufzublicken statt scheel aufs Display. Sie sollten leiden. Er wollte sie stürzen, verzweifeln, entgeistert sehen. Kein privates Weh-Weh, sondern das unerbittliche Leid, das ein Hölderlin, ein Nietzsche ertragen mussten. Das kulturelle Leid, deutsch zu sein, zu fühlen, zu denken.
Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Historisch gesehen ist das ein eher zwiespältiger Distinktionsgewinn. Der Allzeit-Unzeitgemäße, der da spricht, ist aber eindeutig ein hochgestimmtes Selbstbild des Schriftstellers Botho Strauß, wie er der Dekadenz seines Zeitalters den Spiegel vorhält und seine Zeitgenossen an die großen Traditionen des Dichtens und Trachtens erinnert. Die Verdummung durch die digitalen Medien ist ihm genauso ein Gräuel wie die Gendersprache und die Debatten um Postkolonialismus. Ein Gedanke scheint ihn dabei besonders umzutreiben. Er taucht in einem abschließenden Aphorismenteil auf. Da heißt es:
Wozu die tiefen Blicke, wenn sie dann nur zu einer leidenschaftlichen Vegetarierin führen?
Nur 5 Seiten später liest man indes Folgendes:
Tiefe Blicke, die schließlich zu jemanden führen, die nur eine Leidenschaft kennt, die vegane Ernährung.
Hat da der Lektor nicht richtig aufgepasst? Oder ist das mit dem vegetarisch-veganen ein regelrechtes Trauma? Sicher, man kann eine Thüringer Rostbratwurst lieber mögen. Aber derart tagespolitisch agiert Bodo Strauß nicht. Resolut nimmt er für sich in Anspruch:
Kein Interesse an Politik.
Trotzdem treibt ihn da etwas um. Allerdings benennt er es eher raunend.
Zuweilen war mir, als sei ich ganz allein mit der Wiedervereinigung. Das hohe Wort hätte nur mich mit seinem mystischen Sinn berührt, sodass ich davon deutscher wurde, als es die Zeitgeschichte erlaubt. Im Sinne des Hieros Gamos, einer heiligen Hochzeit, eines Glücks, wie es das Kauderwelsch-Geschichte so deutlich nur selten herausbringt.
Damit will Bodo Strauß offenkundig sogar Novalis toppen, den romantischen Geschichtstheologen. Es geht um den hohen deutschen Geist, der von allen geschichtlichen Verwerfungen unangefochten waltet, und um dessen religiöse Fundierung. Der Autor stellt sich voller Pathos an die Seite eines alten Barden und Sehers wie Rudolf Borchardt, auf den er immer wieder hingewiesen hat. Borchardt sah in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg den preußischen Oberbefehlshaber Wilhelm II. Als Nachfolger des mythischen Mittelalterkaisers Friedrich Barbarossa und wollte dadurch das Heilige Römische Reich deutscher Nation wiederbeleben. Natürlich, letztlich ist das alles nur Theater, aber es hat schon bessere Tage gesehen.
Helmut Böttiger war das über das Schattengetuschel von Bodo Strauß. Hansa Verlag, 230 Seiten, 26 Euro. Pandemonium, so nennt sich das Experiment mit Sprache und Technik, das der in Köln lebende Künstler, Medientheoretiker und Programmierer David Link unternommen hat. Ein, ja, Textgewebe, zusammengestellt von einer mit dem Internet verbundenen sogenannten Poetry Machine. David Link war im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Furek.
Pandemonium heißt Ihr Buch. Was verstehen Sie darunter? Welches sind denn die Dämonen, die Sie umtreiben?
Ja, Pandemonium ist ein Titel, den die Maschine selbst vorgeschlagen hat. Und das war vor Jahren, als wir ein Konzert mit generierten Texten veranstaltet haben, unter anderem mit FM Einheit von den einstürzenden Neubauten. Ich glaube, 2004 war das und das Projekt hieß Echoes. Und da war ein Text, in dem kam die Wortkombination Silver Pandemonium vor. Und das hat sich bei mir irgendwie unbewusst festgesetzt. Und als ich überlegt habe, welchen Titel ich dem Buch geben könnte, fiel mir Pandemonium ein, ohne dass ich mich erinnert habe, dass die Maschine den selbst vorgeschlagen hat.
Jetzt haben Sie schon den Begriff Maschine verwendet, Poetry Machine. Das ist ja das, womit Sie arbeiten. Erklären Sie noch mal ganz kurz, wie das zusammenhängt mit Literatur.
Ja, Poetry Machine ist ein Algorithmus, den ich seit 2000, also fast seit 25 Jahren entwickle und der sich im Internet selbstständig informiert über Assoziationen. Und das heißt, das System schafft ein Wissen an über gängige Verbindungen von Worten. Und dadurch, dass die Maschine aber sprachfremd ist, verfremdet es diese Zusammenhänge, sodass ein literarischer Effekt entsteht.
Wie autonom ist denn dieses System, diese Poetry Machine? Also wie viel Maschine, Automatismus steckt denn da drin? Und was steckt von einem Autor wie Ihnen noch da drin überhaupt?
Naja, also es ist so, dass die Maschine selber nicht entscheiden kann, was gute Texte sind. Das heißt, ich halte nicht viel von Ansätzen, wo die Maschine völlig autonom irgendwelche Dinge generiert. Also es funktioniert dann konkret so, dass ich bestimmte Begriffe aus bestimmten Texten in die Maschine eingebe und gucke, was die Maschine generiert. Und dann Material auswähle, das mir besonders interessant oder besonders poetisch erscheint. Und dieser Selektionsprozess ist ein sehr wesentlicher Teil des Schreibprozesses und dauert auch ähnlich lange, wie wenn man das Buch selber schreiben würde.
Ich will jetzt kurz mal eine Stelle zitieren, damit man überhaupt weiß, worüber wir hier reden. Es ist mehr oder weniger zufällig irgendwo ausgewählt in Ihrem Text. Also, nicht die Vergangenheit einer Kolonialnation, Doppelpunkt. Wer nichts hat, sie zu formen als einen menschlichen kulturellen Nationalismus. Es ist so, dass sie den Nazi der Menschen ihrer Regierungen nicht kontrollieren würden. Und dann heißt es weiter, dass die Wiedervereinigung eine westliche Sicherheitsverschwörung ist. Diese Staaten haben Gerichte in allen Systemen von Menschen. Wenn man das so sich anhört, das klingt ja doch ein wenig zufällig. Es hat einen besonderen Klang natürlich. Aber wie kommt denn so ein Text zustande und was hat der Hörer, der Leser von einem solchen, ja, assoziativ zusammengestellten Text?
Genau, also es ist kein Dada-Text, der da, also wenn man rein zufällig Worte aneinander reihen würde, selbst wenn man sie in eine geeignete Syntax packen würde, dann würde das Ergebnis ganz anders klingen. Und der Unterschied ist eben, dass hier das System ein Wissen hat über Assoziationen. Das heißt, es folgt bestimmten Assoziationsketten. Also auch in dem Text, den Sie gerade vorgelesen haben, folgen ja Begriffe aus bestimmten Wortfeldern aufeinander, sodass man zwischendurch immer wieder kurz den Eindruck hat, das wäre alles sinnvoll, bevor sich dann wieder dieser Eindruck verliert. Also ein Freund hat mal gesagt, das ist so wie ein Pferd reiten, das einen immer wieder abschmeißt.
Es geht ja auch viel um Unbewusstes in diesen Texten. Es wird auch Sigmund Freud von Ihnen zitiert an einer Stelle. Was hat denn das Ganze auch mit so einem unbewussten Assoziativen zu tun?
Naja, man wird natürlich die ganze Zeit versuchen, in diesen Text relativ unbewusst Sinn hineinzulesen. Das ist ja die menschliche Falle, dass wir versuchen.
Aber das sollen wir eigentlich nicht.
Doch, das sollen. Also das ist sozusagen die Verführung an Pandemonium, dass man anfängt, Sinn zu investieren und sich die eigentlich sinnlose Frage stellt, was die Maschine sich dabei gedacht hat.
Wir sprechen ja heute sehr viel von künstlicher Intelligenz, auch bei Texten, gerade im Journalismus zum Beispiel. Praktische Anwendungen gibt das. Was hat denn die Poetry Machine mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ist das eine Art von künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist eine Art von künstlicher Intelligenz, bevor die sogenannte generative KI aufkam. Also ich habe immer schon gesagt, dass ich an generativen Algorithmen arbeite, also auch im Jahr 2000 schon. Und der Unterschied ist nur, dass die Systeme, die heute unter dem Titel KI laufen, zielen ab auf Wiederholbarkeit und Vollständigkeit. Das heißt, man möchte vollständig vorhersehbare Dinge erzeugen und möchte verhindern, dass das System zum Beispiel halluziniert oder rassistisch ist oder so. Und demgegenüber ist Pandemonium und Poetry Machine ein Algorithmus, der versucht, das Neue, also Zufälle und was im Englischen Serendipity heißt, gerade zu erzeugen und Unvorhersehbarkeit zuzulassen und nicht auszuschließen. Das heißt, das eine System ist ein System, das auf Vollständigkeit zielt, also vollständige Definition des Endmaterials, während mein Algorithmus bewusst unvollständig ist.
Wenn man das jetzt alles sich anhört und wenn man auch Ihr Buch liest und sich darüber Gedanken macht, ja, wenn ein Algorithmus auch Literatur, Poesie generieren kann, dann hat diese künstliche Intelligenz ja die Macht, den menschlichen Geist auszulöschen. Dann brauchen wir ja vielleicht gar keine Menschen mehr, die Poesie formulieren.
Doch, auf jeden Fall. Also das gibt es ja schon ganz lange. Es ist seit mindestens der Renaissance versucht worden, Kunst auch maschinell oder mechanisch zu erzeugen. Also es ist gar nichts so wahnsinnig Neues. Ich würde nicht behaupten, dass mein System völlig neuartig und modern ist, sondern es ist eigentlich ein sehr alter Versuch, mit neuen Mitteln jetzt umgesetzt. Und die menschlichen Autoren werden natürlich durch diese Algorithmen nicht ausgelöscht oder ersetzt, sondern es tritt eine neue Art, Texte zu generieren, hinzu, die auch von Autoren ja auch verwendet werden kann.
Also es gibt noch Hoffnung für den menschlichen Geist und für die Poesie. David Link war das, Autor von Pandemonium. Das Buch ist im Rohstoff Verlag erschienen. Das ist ein Imprint von Mattes und Seitz Berlin. 317 Seiten kosten 14 Euro. Und wer David Link live erleben möchte, der kann das am kommenden Montag in München am 28.10. Da liest er nämlich im Bergson Kunstkraftwerk. Das war's für heute im Büchermarkt. Die folgende Sendung Wissenschaft im Brennpunkt widmet sich den Sturmfluten in der Ostsee. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag.